Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen heute Abend: Israel rückt mit Infanterie und Panzertruppen nach Gaza Stadt vor. Später in der Sendung hören wir von einem UNO-Vertreter, wie die Menschen dort leben. Wir reden dann über einen zweiten Ort kriegerischer Auseinandersetzungen: Sri Lanka. Die Armee glaubt, dem Sieg über die Tamilen-Rebellen nahe zu sein. Weiter Südosteuropa, wo viele Menschen immer noch darauf warten, dass die Gaslieferungen aus Russland wieder aufgenommen werden. Und Washington, wo für den großen Tag von Obamas Amtseinsetzung geprobt wird. Ich habe Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Raphael von Matt, er hat den Nachrichtenüberblick.
In der dritten Kriegswoche im Gazastreifen haben sich die israelischen Truppen dem Machtzentrum der Hamas genähert. Dabei gab es heute die bislang schwersten Kämpfe mit den Palästinensern seit Beginn der Offensive. Israelische Soldaten und Panzer rückten auf die Stadt Gaza zu, wo rund 400.000 Bewohner eingeschlossen sind. In der Vorstadt Sheikh Adshlin flammten heftige Gefechte mit Kämpfern der Hamas und der Organisation Islamischer Dschihad auf. Dabei wurden mindestens 14 Menschen getötet, wie palästinensische Sanitäter mitteilten. In Israel erklärte Regierungschef Olmert, man nähere sich den selbst gesteckten Zielen. Gleichzeitig gab er zu verstehen, dass Israel seine Militäroperation fortsetzen werde, auch wenn diplomatische Optionen geprüft würden. Der angeschlagene amerikanische Autokonzern Chrysler fordert eine weitere Milliardenhilfe vom Staat. Für das Überleben benötige der Konzern weitere 3 Milliarden Dollar, sagte Chrysler-Chef Nardelli an der Automesse in Detroit. Anfang Jahr hatte Chrysler bereits einen 4 Milliarden Kredit von der US-Regierung erhalten. Für das laufende Jahr erwartet Nardelli einen weiteren Einbruch auf dem US-Automarkt. An der Messe in Detroit hat der deutsche Autokonzern Volkswagen dagegen einen Verkaufsrekord bekannt gegeben. Entgegen dem Branchentrend wurden weltweit 6,2 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, was einer Steigerung um 0,6% entspricht. In Westeuropa schrumpfte der Absatz leicht, der Zuwachs in den Schwellenländern China, Russland und Indien machte dies aber wett. VW-Konzernchef Winterkorn rechnet für 2009, dass der Absatz von Neuwagen wegen der weltweiten Flaute um 10% zurückgehen wird. Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine hat die Europäische Union Russland aufgefordert, die Lieferungen sofort wieder aufzunehmen. Der russische Regierungschef Putin hatte gestern ein Abkommen über den Einsatz von Gaskontrolleuren unterzeichnet. In der Nacht auf heute setzte auch die ukrainische Regierungschefin Timoschenko ihre Unterschrift darunter. In zahlreichen Ländern Südosteuropas frieren wegen des fehlenden Gases aus Russland noch immer viele Menschen, so etwa in Bulgarien. Weil zu viele Schadstoffe die Luft der ungarischen Hauptstadt Budapest verschmutzen, hat die Stadtverwaltung den Autoverkehr eingeschränkt. An Tagen mit einem ungeraden Datum dürfen nur noch Autos mit einer ungeraden Zahl auf dem Nummernschild auf die Straße. An anderen Tagen solche mit geraden Zahlen. Als einer der Gründe für die zusätzliche Belastung der Budapester Luft gilt die Umstellung der Kraftwerke von Gas auf Öl. Damit hatte Ungarn auf den Ausfall der Gaslieferungen aus Russland reagiert. Im Osten von Indonesien ist eine Fähre gesunken mit über 250 Personen an Bord. Die Fähre kenterte während eines Sturms zwischen den Inseln Sulawesi und Borneo. Bei stürmischer See konnten Fischer zunächst nur 18 Überlebende bergen. Unter ihnen befindet sich der Kapitän der Fähre. Von den übrigen Passagieren fällt bisher jede Spur. Das Sportgeschehen des Sonntags fasst Freddy Hunkeler zusammen.
Wenn die Zuschauer besser sind als die Fahrer. Weder Kulisse, Wetter noch Stimmung vermochten die Schweizer Fahrer beim Weltcup-Slalom von Adelboden zu beflügeln. Von 6 Gestarteten erreichte keiner den zweiten Lauf der besten 30. Gini, Berto und Zurbriggen scheiterten an der Zeit, Albrecht, Viretta und Kavietzl stürzten. Gewonnen wurde das Rennen vom Österreicher Reinfried Herbst vor seinem Landsmann Manfred Pranger und dem Deutschen Felix Neureuther. Maria Riesch aus Deutschland war die überragende Fahrerin beim Weltcup-Slalom in Maribor. Sie gewann zum 4. Mal in Serie in dieser Disziplin, heute 1:15 vor Katrin Zettel aus Österreich und der Finnin Tanja Pautiainen. Die Schweizerinnen boten eine gute Mannschaftsleistung, indem sich 5 Fahrerinnen für den zweiten Durchgang qualifizieren konnten und 4 durchkamen. 10. wurde Sandracini, 17. Rabia Grand, 23. Aita Gamastral und 27. Marianne Abterhalden. Wie bereits gestern gewann der Österreicher Gregor Schlierenzauer auch die heutige Skiflug-Weltcup-Konkurrenz von Bad Mitterndorf. Zweiter wurde der Finne Harri Olli, dritter, wie auch gestern, Simon Ammann. In der Eishockey-Nationalliga A wurden heute zwei Spiele ausgetragen. Biel gewinnt gegen den SC Bern 6:1 und die Rapperswil-Jona Lakers unterliegen Zug 2:3 nach Penaltyschießen.
Freddy Hunkele. Das Wetter morgen Montag. Über dem Mittelland liegt morgen gebietsweise Nebel, der sich im Tagesverlauf vielerorts auflöst. Sonst ist es überall sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf -2, im Süden auf +5 Grad. Am Dienstag scheint erneut die Sonne, im Mittelland hat es gebietsweise Nebel, der sich bis am Nachmittag meist auflöst. Die Höchstwerte liegen im Norden um 0 Grad, im Süden um 6 Grad.
Und so geht es ja weiter. Sri Lanka, die Armee, rüstet zur Entscheidungsschlacht gegen die Tamilen-Rebellen. Aber wenn die gewonnen ist, ist noch überhaupt nichts gewonnen. Ein Expertengespräch. Dann hören Sie bei uns heute schon, was man eigentlich erst in 9 Tagen hören kann. Heute war Hauptprobe in Washington für die Amtseinsetzung von Barack Obama. Weiter dann jenseits von Evita, Tango und Gauchos, Argentinien als Forschungsstandort. Und unkonventionelle Mittel, um den Bankrott zu vermeiden.
Ante esta nueva situación, es fundamental el compromiso de todos los católicos en el sostenimiento económico de la Iglesia.
Die katholische Kirche in Spanien geht im Fernsehen auf Betteltour. Doch zunächst jetzt zum Krieg im Gazastreifen. Die Meldungen über diesen Krieg wiederholen sich. Fronten, die sich verhärten. Eine Waffenruhe, die keine Chance hat. Israel setzt seine Offensive fort. Die Hamas feuert Raketen auf Südisrael ab. Als neues Element kam heute dazu, israelische Bodentruppen sind nach Gaza-Stadt vorgedrungen. Auslandredaktorin Brigitte Zink, Tag 16 der israelischen Offensive im Gazastreifen.
Auf Flugblättern, abgeworfen von der israelischen Luftwaffe, wurde die palästinensische Bevölkerung auch heute wieder vor Bombenangriffen gewarnt. Doch trotz der Beteuerungen Israels, man greife bloß Ziele an, wo Waffen- oder Hamas-Kämpfer vermutet würden, treffe es unverhältnismäßig viele Zivilisten, sagt UNRWA-Sprecher Christopher Gannes. Frauen, Kinder, ganze Familien. Nach den nun 2 Wochen andauernden Luftangriffen sei die Lage für die Bevölkerung in Gaza absolut schrecklich.
The situation in Gaza City is absolutely dire. The people there have been subjected to 2 weeks of aerial attacks.
Elektrizität gäbe es praktisch keine mehr. 1 Million Menschen sei ohne fließendes Wasser. Nicht einmal mehr Trinkwasser kann laut Gannes verteilt werden, weil niemand mehr für die Sicherheit der UNO und Hilfswerkmitarbeiterinnen garantieren könne. Diese würden immer wieder zur Zielscheibe israelischer Soldaten.
The workers trying to go and help those people are being shot at, they're being targeted directly and indirectly, and we want the Israelis to stop this because we can't deliver aid in these circumstances.
Die Israelis müssten Schüsse auf UNO-Mitarbeiter unterbinden. Unter den gegenwärtigen Bedingungen könnten Hilfsorganisationen nicht mehr arbeiten, so Gannes.
Expressions of regret are not enough. It's time for the Israeli army to come through and turn these expressions of regret.
Das Bedauern einiger israelischer Generäle über den Tod eines UNO-Mitarbeiters reiche nicht aus. Israel müsse endlich verlässliche Garantien für die Sicherheit von Hilfswerkmitarbeitern gewähren, sagt der UNRWA-Sprecher. Israel sieht sich da in einem Dilemma. Ein Sprecher des israelischen Kabinetts wirft der Hamas vor, sie verstecke ihre Kämpfer absichtlich auch in diplomatischen Missionen und zivilen Einrichtungen. UNRWA-Sprecher Gannes will nicht für die Hamas sprechen, sieht aber die Sache ein wenig anders.
Any Israeli military planner planning this operation in such a tiny place, in such a densely populated area.
Die israelische Armee habe schon bei der Planung der Militäraktion wissen müssen, der Gazastreifen sei derart klein und derart dicht bevölkert, dass es zwangsläufig zu zivilen Todesopfern komme.
And don't forget, Gaza is unique in being a conflict with a fence around it. People have nowhere to flee. There is no safe haven in Gaza.
Nicht zu vergessen sei die einzigartige Situation im Gazastreifen, so UNRWA-Sprecher Gannes. ein Konflikt umrundet von einem Zaun. Aus Gaza könnten die Menschen nirgendwohin fliehen. Es gäbe für niemanden mehr einen sicheren Ort.
Der Bericht von Brigitte Zink. In Sri Lanka gibt sich die Regierung siegesgewiss. Die Armee sei bereit zum entscheidenden Schlag gegen die Tamilenrebellen, die Tamil Tigers, hieß es gestern aus dem Verteidigungsministerium des südasiatischen Inselstaates. Tatsächlich gelang der Armee in den letzten Tagen eine ganze Reihe von militärischen Schlägen. Dabei konnte sie den Rebellen strategisch wichtige Stellungen und symbolisch wichtige Hochburgen entreißen. Da stellt sich die Frage, ob das definitive Ende der tamilischen Rebellion auf Sri Lanka nahe ist. Ich sprach darüber mit Martin Stürzinger vom Departement für Auswärtige Angelegenheiten in Bern. Er verfolgt die Entwicklung in Sri Lanka seit Jahren. Ich fragte ihn zuerst, wie geht es der Zivilbevölkerung in den Bürgerkriegsgebieten?
Die Lage der Zivilbevölkerung ist prekär. Man schätzt deren Zahl auf 250.000 bis 400.000. Es fehlt an Unterkünften, es fehlt an Nahrung, Lebensmittel sind sehr, sehr teuer geworden und die Bevölkerung leidet zurzeit unter dem Monsun. Die schlimmste Zeit ist vorüber, aber es regnet immer noch relativ heftig.
Weiß man denn, wie stark die Tamilen-Rebellen, die Tamil Tigers noch sind? Sie haben ja starke Verluste erlitten eben in letzter Zeit.
Darüber gibt es selbstverständlich nur Schätzungen. Die LTT selber geben keine Zahlen bekannt. Man schätzt deren Stärke aber immer noch auf etwa 5.000 bis 10.000 Kämpfer. Und es ist davon auszugehen, dass die bisher getöteten Rebellen, dass das relativ frisch rekrutierte junge Leute waren, die zum Teil auch zwangsrekrutiert waren von den LTTE.
Offenbar haben sich die Rebellen zurückgezogen in die Stadt Mulay Tivu im Nordosten, wo sie schon lange ihr militärisches Hauptquartier haben. Was können sie von da aus noch ausrichten?
Sie können natürlich das Gebiet nach wie vor strategisch verteidigen. Sie scheinen die Zivilbevölkerung als Schutzschild zu benutzen. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie der Zivilbevölkerung verbieten, das Gebiet zu verlassen. Und man erwartet zum Beispiel, dass die Lage auch im Süden sich verschlechtern könnte mit terroristischen Anschlägen der LTT in Zukunft.
Also Selbstmordattentate, wie sie es in Colombo ja schon gegeben hat, wieder in den letzten Tagen.
Ganz genau, die LTT sind grundsätzlich eine Guerilla-Bewegung, die sich zu einer militärischen Kraft entwickelt haben, aber sie haben Erfahrung als Guerilla-Bewegung und es ist davon auszugehen, dass sie wieder zur altbewährten Taktik dieses Hit and Run zurückkehren. Das heißt, dass sie der Armee entscheidende Schläge zufügen oder eben Selbstmordattentate im Süden des Landes verüben werden.
Jetzt redet die Regierung von einem baldigen Sieg über die Tamilen-Rebellen. Da stellt sich die Frage, ob das eine Lösung des Konfliktes bringt oder anders gefragt, kommt Sri Lanka zur Ruhe ohne eine politische Beteiligung der Tamilen an der Macht?
Auf keinen Fall. Sri Lanka braucht eine politische Lösung. Der Konflikt ist nicht in erster Linie ein Konflikt zwischen den Tigers und der Regierung, sondern es ist ein Konflikt zwischen den Minderheiten im Staat und der Mehrheit, der singalesisch-buddhistischen Mehrheit. Und es ist dringend nötig, dass Tamilen und Muslime, die auch eine Minderheit bilden, an den politischen Realitäten im Land teilnehmen, dass sie mehr integriert werden und dass ihre Rechte berücksichtigt werden.
Aber das tönt nach frommen Wünschen eher, weil ein Verhandlungsweg scheint überhaupt nicht möglich zu sein.
Präsident Rajapakse hat schon vor 2,5 Jahren ein sogenanntes All-Party-Representative-Committee einberufen, das eine politische Lösung ausarbeiten soll. Leider scheint es, als sei dieser Weg fast blockiert. Da wurden zwar verschiedene Male Lösungsvorschläge angekündigt, aber nie wirklich umgesetzt. Und ich denke, solange die Regierung nicht bereit ist, hier rasch und entschieden vorwärts zu machen, wird es tatsächlich nicht zu einer Lösung kommen.
Es fehlt also am Willen der Regierung.
Ich denke, es fehlt am Willen von allen Seiten, entschieden Kompromisse einzugehen.
Welche Rolle könnte denn die internationale Gemeinschaft spielen? Die hat sich ja eher passiv verhalten in letzter Zeit.
Formell ist es so, dass nach wie vor die Norweger Facilitatoren sind in diesem Konflikt. Die norwegische Regierung hat sich aber, wie Sie richtig sagen, sehr zurückgehalten in letzter Zeit. Ich denke, solange die internationale Gemeinschaft nicht explizit darum gebeten wird, in diesem Konflikt zu vermitteln oder Kontakte aufzunehmen, ist es sehr schwierig, hier eine Lösung herbeizuführen. Es müsste in erster Linie einmal der Wille der Konfliktparteien sichtbar sein.
Der große Nachbar Indien, vielleicht ein Wort noch dazu. Könnte Indien eine Rolle spielen? Da haben ja Tamilenpolitiker protestiert gegen den Krieg der Sri Lankischen Armee. Weshalb spielt Indien nicht eine wichtigere Rolle?
Indien hat sich die Finger verbrannt. Indien hat Ende der 80er Jahre Friedenstruppen nach Sri Lanka geschickt, wurde dann von den LTT angegriffen und hat über 1000 Soldaten verloren. Zudem wurde zwei Jahre später Rajiv Gandhi von den LTT umgebracht. Indien hält sich deswegen zurück, ist aber sehr an einer politischen Lösung interessiert und ich denke, spielt hinter den Kulissen auch eine Rolle. Und Indien wird in diesem Konflikt eine entscheidende Rolle spielen müssen, denke ich.
Die Einschätzung von Martin Stürzinger vom EDA in Bern. In 9 Tagen ereignet sich Weltgeschichte. Dann nämlich wird Barack Obama in sein Amt eingeführt. Dann wird erstmals ein schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten. Und weil dieser historische Moment auf den Tag und die Stunde genau vorhersehbar ist, gelten für diesen Moment auch besondere Gesetze. Für einmal führt dann nicht der Weltgeist seine Figuren, für einmal wird dann der Weltgeist von seinen Figuren an die Kandare genommen. Wie das? Peter Vögeli weiß es, er war heute an den Proben zur Inaugurationsfeier.
Die Kälte jedenfalls war echt, morgens um 6 vor dem Kapitol. Und sie hat Tradition. Bei der Vereidigung des neu gewählten Präsidenten Harrison 1841 war es so kalt und Harrison ohne Mantel so unvorsichtig, dass der neue Präsident einen Monat nach der Vereidigung an einer Lungenentzündung starb. 168 Jahre später und 9 Tage vor der Inauguration von Barack Obama ist das Kapitol in gleißendes Licht getaucht. Einige Krähen ziehen irritiert über die Ruhestörung nach Norden davon. Die Mikrofone und die obligaten Polizeisirenen werden getestet. Echt sind nicht nur die Sirenen und Krähen, auch die Soldaten und Musiker, die sich einstimmen. Und so wird es klingen, wenn der Hoffnungsträger Barack Obama vor die großartige Kulisse des Kapitols treten wird, um seinen Amtseid abzulegen. Doch an diesem Morgen erntet dieser große Moment nur Heiterkeit, denn ein Statist mit einem Pappschild und der Aufschrift «President-elect Obama» betritt das Rednerpult. Ich dachte immer, ich wüsste, wie Obama ausschaut, scherzt ein Kameramann. Und noch mehr Heiterkeit erntet die Inaugurationsrede, die der Obama-Statist hält. «My fellow Americans, God bless America», sagt er. «Die beste Rede, die ich je gehört habe, da werden keine falschen Hoffnungen geweckt», witzelt ein Fotograf.
«My fellow Americans, God bless America.
That's the best one I've heard.
And there's no more. Full of hope and promise.»
Die Statisten wurden allerdings sorgfältig ausgewählt, erklärt Major Andra Hicks. In einem E-Mail wurden Gewicht, Größe, Geschlecht und Hautfarbe der wichtigsten Protagonisten notiert und Statisten gesucht, die diese Anforderungen exakt erfüllten.
There was an email that went out that denoted the height, the weight, the gender of each important participant on the platform, and people responded to that email that fit that criteria. They were the right height, they were the right weight, they were the right ethnicity, they were the right gender.
Die eigentliche Inauguration am 20. Januar wird ungefähr eine Stunde dauern und Barack Obama wird kurz vor Mittag, also kurz vor 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, eingeschworen werden. So will es die Verfassung. Danach wird Barack Obama den alten Präsidenten an der Ostseite des Kapitols verabschieden, Mittagessen gehen und am Nachmittag in einer Lincoln-Limousine, umrahmt von einer großen Parade, ins Weiße Haus fahren. Der alte Präsident George W. Bush wird einen Helikopter besteigen und im grauen Winterhimmel Richtung Texas entschwinden. Auch das wurde heute geübt.
Vorpremiere für den 20. Januar, Peter Vögeli hat berichtet. Argentinien ist nicht nur das Land der Tangos und der Gauchos. Argentinien ist ein Land des wissenschaftlichen Fortschritts. Seit der Herzchirurg Favaloro vor 40 Jahren die Bypass-Operation erfand, ist die Medizin das Steckenpferd der argentinischen Forschung. Weltspitze gar sind die Argentinier heute in der Biomedizin. Längst weiden in der Pampa geklonte Kühe, die zusammen mit der Milch Insulin ausschütten für Zuckerkranke. Doch nun bedroht die Finanzkrise das innovative argentinische Bildungssystem. Aus Buenos Aires der Bericht von Ulrich Achermann, bedrohter Forschungsstandort Argentinien.
Das argentinische Bildungssystem war einst unbestrittene Nummer 1 in Lateinamerika. Doch seit der letzten Wirtschaftskrise vor 7 Jahren seien die öffentlichen Schulen und Universitäten unterfinanziert, beklagt sich Marta Rovira, die Leiterin der staatlichen Wissenschaftsförderung. Statt Bildungsstätten zu unterhalten, habe der Staat verarmte Leute durchfüttern müssen.
Colegio primario y secundario no es lo mismo que hace unos cuantos años. Y inclusive la universidad también.
Immerhin, bis heute sind Schulen und Universitäten in Argentinien nicht kostenpflichtig. Und der sichtbare Erfolg der Forschung zeigt, dass sich diese Investitionen in die Chancengleichheit auszahlen. Ob dieses System auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann, ist fraglich. Wohl hat sich die argentinische Wirtschaft erholt, aber drastisch fallende Rohstoffpreise schaffen neue Probleme. Neben erstklassigen Ärzten und Physikern verlassen heute auch fähige Ingenieure und Technologiefachleute die höheren Bildungsstätten. In rund einem Jahr steigt der erste selbstgebaute argentinische Satellit ins All. Seine Sensoren werden klimarelevante Daten an der Erd- und Meeresoberfläche sammeln und die Grundlagen liefern für verbesserte Prävention von Denguefieber und Malaria. Das Auf und Ab in der Entwicklung Argentiniens macht allen zu schaffen, den Schulen, den Unis, der Forschung. Nach der großen Krise von Ende 2001 hätten rund 7000 der fähigsten Wissenschaftler die Koffer gepackt, sagt Marta Rovira.
Eso era cuando las condiciones acá estaban muy mal, había mucha gente que decidía irse.
Rund 600, also knapp ein Zehntel, sind inzwischen aus der Diaspora heimgekehrt. Nicht zuletzt dank teuren Repatriierungsprogrammen, die die Regierung zusätzlich zu den jährlich 300 Millionen Dollar für die Wissenschaftsförderung finanziert. Diego Golombek, 39, Molekularbiologe, ist einer der Rückkehrer.
En términos de ciencia hay un cambio enorme en los últimos años, pero realmente enorme, que es que empieza a ocupar un lugar un poco más preponderante.
Er beobachte einen positiven Wandel, sagt Golombek. Die Wissenschaft gelte wieder etwas in Argentinien. Kaum sei es wirtschaftlich wieder aufwärts gegangen, habe der Staat Geld für die Forschung locker gemacht. Schade sei, dass die Privatwirtschaft keine Forschungsmittel bereitstelle. Gefragte Spezialisten wie Golombek verdienen im Ausland leicht 10-mal mehr als in Argentinien. Es muss also mehr gehen als ums bloße Geld, wenn sie in der Heimat wieder Fuß fassen wollen. Diego Golombek.
Pero hay una sensación de que estando afuera, vos sos parte de un mecanismo muy grande, en el cual si no estás no pasa nada.
In der mit üppigen Mitteln ausgestatteten Forschung in den Industriestaaten sei ein jeder Wissenschaftler jederzeit ersetzbar, austauschbar.
Yo siento que mi presencia acá tiene un valor como no lo tiene afuera, y mi ausencia acá se sentiría.
In einem schwächlichen Forschungsgerippe wie dem in Argentinien hingegen sei jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin von Bedeutung. In Buenos Aires werde er gebraucht und von Stipendiaten, Doktoranden und Kollegen werde er gefordert und geschätzt.
Nirgendwo in Europa sieht sich die katholische Kirche derzeit in derart heftige Konflikte mit der weltlichen Macht verwickelt wie in Spanien. Sowohl im einstigen Reich der katholischen Könige als auch unter der Diktatur des selbsternannten Kreuzritters Francisco Franco war sie die wichtigste Stütze des jeweiligen Regimes. Jetzt aber kämpft sie verzweifelt um ihren letzten Einfluss auf die Gesellschaft und wähnt sich gar buchstäblich vom Bankrott bedroht. DRS-Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind über eine Kampfscheidung mit traumatischen Folgen.
Nach dem Ende der Franco-Diktatur handelte das demokratische Spanien mit dem Vatikan vor 30 Jahren einen Vertrag aus, der das Verhältnis zwischen Staat und Kirche neu definierte. Danach verpflichtete sich der spanische Fiskus zum Einzug einer freiwilligen Kirchensteuer. Die Steuerpflichtigen erhielten die Wahl, 0,5% ihrer Steuersumme entweder weltlichen Sozialwerken oder der katholischen Kirche zuzuweisen. Während zunächst 10 Jahren wollte der Staat überdies für ein allfälliges Defizit der Kirche aufkommen. Weil aber der Anteil freiwilliger Kirchensteuerzahler zwischen 1980 und 2002 von 53 auf 31% zurückging und inzwischen gar unter einen Viertel zu fallen droht, musste die Frist wiederholt verlängert und der staatliche Defizitausgleich laufend erhöht werden. Als dann aber die spanische Bischofskonferenz aus Empörung über die gesetzliche Verankerung gleichgeschlechtlicher Beziehungen und die Abschaffung des obligatorischen Religionsunterrichtes der sozialistischen Regierung von Premier Zapatero den offenen Krieg erklärte, kam es zur definitiven Kampfscheidung. Der Staat erhöhte den Ansatz für die freiwillige Kirchensteuer zu Jahresbeginn zwar von 0,5 auf 0,7%, wird aber nach einer weiteren Übergangsfrist nicht mehr für das kirchliche Defizit aufkommen. Bereits die erste Abrechnung unter neuem Regime zeigt nun, dass sich die Finanzlage der Kirche damit noch einmal dramatisch verschlechtert, weshalb sie ihre Schäfchen jetzt mit Werbespots auf allen Radio- und Fernsehkanälen bearbeitet.
Ante esta nueva situación, es fundamental el compromiso de todos los católicos en el sostenimiento económico de la Iglesia.
Abend für Abend werden die Gläubigen an kirchliche Sozialwerke, Alterspflege, Mission und auch Denkmalpflege erinnert, immer mit dem Fazit, es gibt viel zu tun, das noch mehr kostet.
Siempre ha habido muchos que han encontrado en la Iglesia su ayuda. Pero todavía hay tantos que necesitan tanto.
Prompt schreckte die kirchliche Betteltour die laizistischen Hilfswerke auf, die um ihren Anteil an den 0,7% aus dem Steuerkuchen fürchten und drum flux eigene Werbespots schalteten.
El año pasado, uno de cada dos contribuyentes marcó la casilla de fines sociales en su declaración. Este año no te olvides de marcarla. Así podemos hacer más.
All dies täuscht freilich nicht über die Tatsache hinweg, dass auch im einst erzkatholischen Spanien jährlich 20.000 Gläubige aus der Kirche austreten und der Messebesuch Jahr für Jahr gar um 200.000 Personen zurückgeht. Eine unabhängige Studie schätzt den Anteil der wirklich praktizierenden Katholiken in Spanien inzwischen noch auf ganze 4% der Bevölkerung, was die Bischofskonferenz zur Lancierung eines Missionsprogramms im eigenen Land veranlasst.
Das war ein Bericht von Alexander Gschwind. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.